HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Am Mikrofon Barbara Pieroth.
Es geht um einen lebensgefährlichen Trend auf deutschen Straßen. Allein in Nordrhein-Westfalen hat es im letzten Jahr 230 angezeigte sogenannte illegale Autorennen gegeben.
Jeder weiß hier, was für ein Risiko er eingeht. Ich glaube, das ist der Reiz, dass man halt kurz die Kontrolle vom Auto verliert und dann sein Können zeigen muss, um wieder das Auto zu kontrollieren.
Fotos von der Stange kann jeder fahren, ne? Und irgendwie sowas zum Beispiel, so ein wilder Umbau, sag ich mal, den gibt es in Deutschland vielleicht eine Handvoll. Man hat auch keine Gegner mehr auf der Straße.
Soweit ich das dann nachher auch von den ermittelnden Polizisten gehört habe, haben die sich hier ein illegales Straßenrennen geliefert.
Wir hatten in Köln dieses Jahr 3 tödliche Unfälle durch Raserei.
Es soll schon die Veranstaltung von und die Teilnahme an illegalen Autorennen unter Strafe gestellt werden.
Der Raser ist halt die Spitze des Eisbergs. Das heißt, ich habe ein grundsätzliches Verkehrsklima in einem Land und in einer Stadt. Und dieses grundsätzliche Verkehrsklima ist auch dazu in der Lage, Raser zu ermutigen, das zu tun, was sie tun.
An jeder Ecke, zu jeder Tageszeit. Es wird gehupt und gedrängelt, geschnitten und geschrien. Wer Fußgänger ist, hat Pech, der muss eben um die parkenden Autos herummarschieren und sich eine Lücke suchen. Wer Radfahrer ist, hat auch Pech oder reagiert sich an den Fußgängern ab. Sie kennen das sicherlich. Meine Vorfahrt, meine 300 PS, jeder gegen alle, Rüpel und Raudis auf und in den Straßen. Am drastischsten zeigt sich das bei illegalen Autorennen, die neuerdings auch mitten in der Stadt veranstaltet werden. Ohne Rücksicht auf Verluste. Wo es früher schon Verletzte gab, gibt es heute auch Tote. Hat die Verrohung tatsächlich zugenommen? Wir nehmen die Tuner, Raser und andere Verkehrskrieger in den Blick. Diejenigen, die aufrüsten bei Hubraum, Tempo und Aggressionen. Mein Auto, meine Waffe, Krieg auf den Straßen, so heißt unser Thema heute Abend bei HR2 der Tag. Und kriegsähnliche Zustände sind es ja schon, wenn sich auf den belebten Straßen und Boulevards der großen und größeren Städte in Deutschland junge Männer mit dem Auto duellieren. Testosteron und Pferdestärke gehen da eine unheilvolle Verbindung ein. Angst und Mitleid werden in dem Moment unterdrückt, sagen Verkehrspsychologen, so wie das auch ein Soldat tut im Gefecht. Wochenende für Wochenende werden die Straßen zur Arena, auch die Autobahnen, wie zum Beispiel bei Hamburg.
So, wir sind auf der A25 Richtung Gießach. Vor uns fährt ein Audi mit überhöhter Geschwindigkeit. 120 km/h sind hier zugelassen.
Polizeiobermeister Lars Johannes drückt das Gaspedal durch. Er hängt sich an den silbernen Audi vor ihm. Unter dem Rückspiegel an der Windschutzscheibe klebt unscheinbar ein kleines schwarzes Kameraauge, eine Art mobiler Blitzer. Pro-Wieder-Einsatz nennt sich die Jagd auf Verkehrssünder per Videoaufzeichnung.
Gleicher Abstand, 160 km/h. Ja, wollen wir rausholen? So, blauliche Samen.
Lars Johannes und sein Kollege Holger Garwart sind in Zivil unterwegs. In den späteren Abendstunden gehen ihnen manchmal auch Teilnehmer illegaler Autorennen in die Falle.
Man würde halt schon im Rückspiegel sehen, dass ein bzw. zwei Autos von hinten mit stark überhöhter Geschwindigkeit ankommen, sich immer weiter provozieren im höheren Geschwindigkeitsbereich. Und da schreiten wir dann auch ein. Wir setzen uns vor die Blaulicht aufs Dach, Kelle raus, dann wird die in der Tat Vorwurf eröffnet.
Jeden Freitag trifft sich im Hamburger Südosten die sogenannte Cruiser-Szene. 150, 200 Autofans und Fanatiker begutachten gegenseitig ihre hochgetunten Edelschlitten. Danach verabreden sie sich heimlich zu kleinen Rennen, irgendwo auf dem Plattenland in der Dunkelheit. Da müsse man als Polizei schon sehr hinterher sein, erzählt Autobahnpolizist Garwart.
Die sind gut organisiert, die Jungs. Und die Polizei muss sich natürlich dann entsprechend aufstellen. Das heißt, mit Zivilfahrzeugen sich irgendwo einbuddeln und versuchen herauszufinden, wo diese illegalen Rennen stattfinden.
Doch Autorennen gibt es nicht nur in Hamburg. Auch Niedersachsen ist betroffen. Hier fordert der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Dietmar Schilf, härtere Strafen für mächtigeren Rennfahrer. Dennoch gilt das Autorennen nur als Ordnungswidrigkeit.
Bislang drohen den Teilnehmern bei illegalen Straßenrennen Bußgelder in Höhe von ungefähr 400 Euro und dann einmonatiges Fahrverbot. Und hier muss jetzt geguckt werden, inwiefern das dann tatsächlich beim Bußgeld bleibt oder ob man da eine Straftat aufnimmt. Wir fordern das auf alle Fälle, dass das verschärft wird.
In Schleswig-Holstein habe man die bekannten Treffpunkte der Cruising- bzw. Tuning-Szene durch Polizeidauerpräsenz so gut wie aufgelöst, erklärt ein Sprecher der Landespolizei in Kiel. Ein großes Problem ist die steigende Zahl rücksichtsloser Raser, vor allem in den Innenstadtbereichen. Gleiches gilt für Hamburg. Polizist Lars Johannes zeigt ein Video von einem BMW, der sich halsbrecherisch durch den Verkehr am Jungfernstieg schlängelt.
Man kann ja schon sehen, wie aggressiv der fährt. Der hängt den Vordermann bis einen Meter hinten drauf. Andere Verkehrsteilnehmer, Fußgänger, Fahrradfahrer, Kinder, die rechnen nicht mit sowas. Und da kommt es dann immer wieder zu schweren Unfällen, wie wir sie hier in Hamburg haben oder auch in anderen Großstädten. Und das ist einfach zu gefährlich.
Bußgelder von mehr als 1000 Euro würden die Besitzer von teuren Sportwagen nicht einschüchtern, erzählt Johannes. Sein Chef, Polizeidirektor Ulf Schröder, findet, in Deutschland sind die Strafen für Rowdies und Rennfahrer im Gegensatz zum restlichen Europa zu lasch. In Skandinavien zum Beispiel werde laut Schröder Rasern das Auto einfach weggenommen.
Das wirkt abschreckend auf die Verkehrsteilnehmer, das kann man in all diesen Ländern beobachten. Der Verkehr läuft entspannter und diese abschreckende Wirkung würde ich mir für Deutschland auch wünschen.
Abgeschreckt fühlen sich gerade aber gar nicht alle. Aufdrehen, der Turbo rührt und dann geht's ab. Wie an so vielen Wochenenden zum Beispiel bei Hamburg und von dort hat sich Elise Landscheck gemeldet. Rainer Fuchs ist Hauptkommissar und Leiter der Projektgruppe Rennen bei der Kölner Polizei. Ich habe vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, was das für Männer sind, die da so alle Hemmungen auf der Straße verlieren. Denn Frauen sind ja in der Regel nicht beteiligt.
Ja, das stimmt. Frauen sind in der Regel nicht beteiligt. Diese Erfahrung haben wir auch machen müssen. Für die Stadt Köln kann ich sagen, dass es sich um ein ganz spezielles Klientel handelt. Was auffallend ist, das sind in der Regel Fahranfänger, also 18 bis 25 Jahre alt, die dadurch bedingt auch wenig Fahrerfahrung haben. Es werden bestimmte Stellen, Örtlichkeiten in der Stadt aufgesucht, wo man sich trifft und von wo aus dann unter anderem auch dann spontan abgesprochene Rennen gefahren werden. Diese Menschen zeichnen sich aus, dass sie, ich sag mal, so in dieses Klischee fallen, notorische Nichtbefolger, wenn ich das mal sagen darf. Immer wieder bei den Kontrollen fällt uns die Verkehrsgesinnung auf. Also die haben kaum ein Gefahrenbewusstsein für ihr gefährliches Tun, setzen sich bewusst und gewollt dieser extremen Gefahr aus, sind sehr selbstdarstellerisch, haben eine extreme Selbstüberschätzung, was ihr Fahrkönnen betrifft. Und das kombiniert dann mit zum Beispiel illegal getunten Autos, macht diese Szenerie dann so gefährlich.
Und wie schätzen Sie das ein? Die Motivation, müssen die dann durch diese Hahnenkämpfe, durch diese Duelle irgendwas Persönliches, Charakterliches kompensieren?
Also was uns aufgefallen ist, ist das soziale Umfeld. Es ist ein großer Anteil an Deutschen mit einem Migrationshintergrund, türkischen Migrationshintergrund dabei, die gerade durch diese protzigen Autos, durch diese hoch-PS-starken Autos in ihrem sozialen Umfeld halt dann aufsteigen. Ja, also der Status Auto, das Statussymbol als junger Mensch eben halt so teure Autos fahren zu können, beziehungsweise so aufgemotzte Autos fahren zu können, hat für sie einen ganz, ganz hohen Stellenwert. Das bedingt dann auch diese Profilierungssucht, die wir dann feststellen, wenn die durch die Stadt fahren.
Woher haben die überhaupt das Geld für so sündhaft teure Autos?
Also ich kann das jetzt nicht pauschalisieren. Also wir haben natürlich die Feststellungen, dass es auch teure neue Fahrzeuge sind, aber es sind auch sehr oft eben halt umgebaute Fahrzeuge beziehungsweise ältere, hoch-PS-starke Fahrzeuge, die getunt werden. Gerade auch dieses illegale Tuning. Und da muss man sehr, sehr trennscharf sein, denn es gibt ja auch eine legale Tuning-Szene, von denen wir also, was dieses Verkehrsphänomen illegale Kraftfahrzeugrennen betrifft, so gut wie keine Anknüpfungspunkte haben. Aber das zeichnet sich gerade in dieser Szene aus, wenn man davon sprechen kann, dass eben oder mit diesem Phänomen verknüpfen kann, dass sie einen Audi, einen BMW, einen Porsche oder andere Klischeeautos fahren, die dann eben halt älter sind, dann dementsprechend aufgekauft werden können, dann getunt werden und das eben halt dann sich so darstellt und nicht immer ein neues Auto dann da auch eine Rolle spielt.
Und wenn dann die Tachonadel von 0 auf 300, sagen wir mal, springt in ein paar Sekunden, wenn die Reifen durchdrehen, wenn der Turbomotor aufheult, ist das dann der Moment, wo diese jungen Männer Macht empfinden? Ist es das, worum es geht?
Ob die da in dem Moment Macht empfinden, kann ich jetzt nicht beurteilen. Was aus unserer Sicht klar wird, wenn wir diese Rennen in der Entstehung zum Beispiel feststellen oder wenn wir uns in diesem Bereich bewegen, dann fällt oft auf, dass diese jungen Menschen in einem, ja, zunächst einmal recht normalen Zustand lustig und gut gelaunt sind und Spaß empfinden, ja, wenn sie mit diesen Fahrzeugen durch die Gegend fahren. Und das Gefährliche wird ja daraus, dass in diesem Moment, wo sich zwei messen wollen auf öffentlichen Verkehrsräumen, dass dass sie dann alles andere an Vorsicht, an Rücksicht, an Überlegung ausschalten zu scheinen und zu sagen, so jetzt, wir fahren jetzt hier, egal was passiert, eben halt den ersten Platz aus. Und das macht es ja gerade so gefährlich, dieses Gefahrenbewusstsein und diese grundsätzliche Einstellung, ich fahre bewusst und gewollt zu schnell, weil das gibt mir einen super Kick, dass ich also Gesetze übertreten kann, dass ich mich außerhalb der Gesellschaft bewege und auch dann noch mich messen kann. Das ist der Kick, den die haben.
Würden Sie denn sagen, diese Raser haben die Gefahr schon im Kopf, setzen sich aber dann über ihre Angst, über ihr Unrechtsgefühl in dem Moment hinweg, wo das Rennen losgeht? Oder würden Sie sagen, das sind Leute, die sind so unempathisch, die haben von vornherein gar kein Unrechtsbewusstsein, kein Empfinden dafür, wie unrechtmäßig das ist, was sie machen?
Sowohl als auch. Wir haben Feststellungen, wo man sich tatsächlich fragt, was geht in dem Kopf von diesem Menschen vor, wenn ich die Äußerung zum Beispiel höre, naja, da ist ein Fußgänger, ja, was hat er da zu suchen, da ist eine Straße, da habe ich zu fahren. Das ist zum Beispiel ein für mich deutliches Zeichen, dass dort auch keine Einsicht zu erlangen ist. Aber ich will das nicht generell so festmachen. Ich glaube schon, dass wenn man den Menschen dann später zeigt, was da passiert ist, dass dort bei dem einen oder anderen ein Schalter umgelegt wird. Aber was das Phänomen ja gerade ist, dass die in dem Moment, weil bedenken Sie, 18- bis 25-jährige Menschen, die oder halt noch junge Menschen, Fahranfänger, die dieses Gefahrenbewusstsein, weil sie ja zum Beispiel auch aus einem bestimmten Umfeld kommen und sich über schnelles Fahren identifizieren können, stark machen können in ihrem sozialen Gefüge, dass die das gar nicht auf dem Schirm haben. Und sich auch dann der Gefahr, die sie sich und anderen, vor allem anderen aussetzen, das haben die dann auch nicht vor Augen.
Wie kommen Sie als Polizei denen auf die Schliche? Fahren Sie da hinterher? Tarnen Sie sich?
Also ohne jetzt unsere einsatztaktischen Maßnahmen darlegen zu wollen, was ja auch keinen Sinn machen würde. Wir haben natürlich durch unsere Ermittlungen, wir haben durch unsere Erfahrungen mittlerweile genau lokalisieren können, wo wird gefahren. Also das bezog sich am Anfang auf bestimmte Strecken, aber mittlerweile wissen wir schon, wie wir denen auf die Fersen kommen können. Ja, wir sind natürlich nicht mit einem blau-silbernen Auto unterwegs, das versteht sich von selbst. Wir setzen auch entsprechende andere Technik ein, aber letztendlich haben wir da unsere Ansätze gefunden, um die zu finden. Die fallen auf, wenn man mal bewusst und gewollt mit dem Auge selber durch die Gegend fahren würde, durch ihre Fahrweise, ist relativ einfach dann zu finden.
Also Sie wissen, welche Straße theoretisch in Frage kommt, aber Sie wissen nicht wann?
Nein, das wissen wir natürlich nicht. Aber wenn Sie wissen, dass Köln tagsüber eine Staustadt ist und erst am Abend sich die Strecken dann zu, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Rennstrecken entwickeln können, dann wissen Sie auch, wann Sie sich aufstellen wollen. Und weil es eine Profilierungssucht ist, fährt man natürlich auch stark auf stark frequentierten Strecken. Bei uns in Köln sind es dann eben halt die Innenstadt und vor allem dann natürlich die Ringe. Ne?
Was denken Sie, wie man diesen Rasern das Handwerk legen könnte? Was bräuchten Sie als Polizei da an Unterstützung?
Wir haben uns ja in Köln dahingehend um dieses Verkehrsphänomen gekümmert oder kümmern uns durch die Einrichtung einer speziellen Ermittlungsgruppe, also ein Projektrennen, was hier seit gut anderthalb Jahren, fast zwei Jahren sehr gut und erfolgreich auch arbeitet. Ich glaube aber, das ist der eine Ansatz aus Sicht der Polizei, also sprich die Repression, ganz konkret gegen diese Szene vorzugehen, wirklich mit allen rechtlichen Möglichkeiten, die uns da gegeben sind. Die andere Seite ist, womit wir sehr gute Erfahrungen gemacht haben, die Bevölkerung einzubinden, deutlich zu machen, dass man uns anruft, dass man das meldet, ja, damit wir auch wissen, da und dort findet das statt. Dann die Einbindung der Stadt, der Staatsanwaltschaft, der Gerichte, Sensibilisierung, Bewusstseinsschärfung, dass man also wirklich endlich mal merkt, dass dieses Verkehrsphänomen A nicht nur in Köln eine Sache ist, sondern bundesweit in jeder Großstadt eine Sache ist.
Und auch zugenommen hat?
Ja, ich will das ist schlecht zu sagen, dazu fehlen uns valide Zahlen, aber dieses Phänomen muss man mal deutlich machen, weil es tritt ja überall auf, nicht nur eben halt in Köln. Und sehen Sie die Unfälle, die letzten waren. In Berlin war ja jetzt vor kurzem wieder einer, in Bonn war wieder einer, in Hagen dieser schlimme Unfall und. Das reißt ja leider nicht ab.
Rainer Fuchs, Hauptkommissar und Leiter der Projektgruppe Rennen bei der Kölner Polizei. In manchen Städten gehören diese illegalen Autorennen ja inzwischen zum beinahe normalen Wochenendprogramm und Wahnsinn einiger extremer Raser. Aber die Straße ist schon viel länger ein Ort des Kampfes und der Machtdemonstration. Schon vor rund 90 Jahren hat Hermann Hesse uns das beschrieben, sehr drastisch, übertrieben im Steppenwolf.
Auf den Straßen jagten Automobile, zum Teil gepanzerte, und machten Jagd auf die Fußgänger, überfuhren sie zu Brei, drückten sie an den Mauern der Häuser zu Schanden. Ich begriff sofort. Es war der Kampf zwischen Menschen und Maschinen. Lang vorbereitet, lang erwartet, lang gefürchtet, nun endlich zum Ausbruch gekommen. Überall lagen Tote und Zerfetzte herum. Überall auch zerschmissene, verbogene, halb verbrannte Automobile. Über dem wüsten Durcheinander kreisten Flugzeuge. Und auch auf sie wurde von vielen Dächern und Fenstern aus mit Büchsen und mit Maschinengewehren geschossen. Wilde, prachtvoll aufreizende Plakate an allen Wänden forderten in Riesenbuchstaben, die wie Fackeln brannten, die Nation auf, endlich sich einzusetzen für die Menschen gegen die Maschinen. Endlich die fetten, schön gekleideten, duftenden Reichen, die mit Hilfe der Maschinen das Fett aus den anderen pressten, samt ihren großen, hustenden, böse knurrenden, teuflisch schnurrenden Automobilen totzuschlagen. Endlich die Fabriken anzuzünden und die geschändete Erde ein wenig auszuräumen und zu entvölkern, damit wieder Gras wachsen, wieder aus der verstaubten Zementwelt etwas wie Wald, Wiese, Heide, Bach und Moor werden könne. Ich sah, wie allen die Zerstörungs- und Mordlust so hell und aufrichtig aus den Augen lachte, und in mir selbst blühten diese roten, wilden Blumen hoch und feist und lachten nicht minder. Freudig schloss ich mich dem Kampfe an.
Hermann Hesse im Steppenwolf mit seiner Autodystopie. Soweit ist es bei uns ja, Gott sei Dank noch nicht, bei weitem noch nicht. HR2, der Tag, mein Auto, meine Waffe, Krieg auf den Straßen, so lautet heute unsere Sendung. Ein Opfer dieses Kriegs ist Michael W., ein 69 Jahre alter Berliner Rentner, der nach dem gemeinsamen Kochen bei seiner Freundin abends nach Hause wollte und dann auf dem Kudamm regelrecht umgenietet wurde. So drastisch war das. Ein Teilnehmer eines illegalen Autorennens war zunächst über rot gedonnert mit 160 Sachen und ist dann dem Rentner mit voller Wucht in dessen Jeep eingeschlagen. Michael W. wurde 70 Meter weit in seinem Wagen durch die Luft gewirbelt. Er hatte keine Chance. Die beiden Raser aber überlebten fast unbeschadet. Entschuldigt haben sie sich nicht, bedauert offiziell auch nichts. Es heißt, einer von ihnen habe sich nach dem Unfall nur nach dem Zustand seines Wagens erkundigt. Da ist offenbar ein enormer Handlungsbedarf und den hat auch der Bundesrat erkannt.
Im Internet findet man leicht Videos wie dieses. Ein Autorennen mit quietschenden Reifen, Zuschauer filmen und amüsieren sich köstlich. Das sind keine Einzelfälle, sagt der nordrhein-westfälische Justizminister Thomas Kutschaty im Bundesrat.
Es geht um einen lebensgefährlichen Trendsport auf deutschen Straßen. Allein in Nordrhein-Westfalen hat es im letzten Jahr 230 angezeigte sogenannte illegale Autorennen gegeben.
Bisher sind die Strafen für diejenigen, die solche Rennen veranstalten oder daran teilnehmen, vergleichsweise gering. 400 bis 500 Euro Bußgeld, ein Monat Fahrverbot. Das Ganze ist nur eine Ordnungswidrigkeit. In Zukunft sollte es eine Straftat sein, heißt es im Gesetzentwurf, den Nordrhein-Westfalen und Hessen ausgearbeitet haben. Die hessische Justizministerin Eva Kühne-Hörmann.
Der neue Straftatbestand führt das in eine andere Liga sozusagen, sodass wir auch diejenigen, die organisieren und daran teilnehmen, bestrafen können.
Teilnehmer und Veranstalter von illegalen Autorennen müssten mit bis zu 2 Jahren Gefängnis rechnen. Die Einstufung als Straftat würde es auch erlauben, Tätern den Führerschein zu entziehen und ihnen ihre Fahrzeuge wegzunehmen. Gerade Letzteres hält NRW-Minister Kutschaty für sehr effektiv.
Verkehrsunfallforscher sagen uns, es gibt nichts Schlimmeres für solche Rennfahrer, wenn ihnen ihr liebgewonnenes, feingetuntes Fahrzeug mal für eine längere Zeit weggenommen werden kann.
Wer bei einem illegalen Autorennen den Tod eines Menschen verursacht, dem könnten laut dem Gesetzentwurf bis zu 10 Jahre Haft drohen. Aber schrecken drastischere Strafen Raser wirklich ab? Ulrich Schellenberg, der Chef des Deutschen Anwaltvereins, ist skeptisch und fordert, die Kontrollen müssen schärfer werden.
Wenn ich den Gesetzentwurf lese und dort feststelle, dass man schreibt, es gibt eine etablierte Raserszene in vielen Orten, dann frage ich mich wirklich, warum man da nicht mit polizeilichen Maßnahmen gegen diese Raserszene vorgeht. Und das geht heute schon.
Der Bundesrat wird den Gesetzentwurf jetzt an den Bundestag weiterleiten. Die rechtspolitische Sprecherin der Unionsfraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker kündigt an, die Initiative gerne aufzugreifen.
Wer da den eigenen Kick über Menschenleben stellt, der muss wirklich dann auch die klare Kante des Strafrechts spüren und da wollen wir dran arbeiten.
Das SPD-geführte Justizministerium scheint dagegen eher zurückhaltend, ebenso das CSU-Verkehrsministerium. Dort heißt es, Teilnehmer an illegalen Autorennen könnten schon heute mit hohen Geldstrafen und auch Haft bestraft werden. Die Länder sollten die gesetzlichen Möglichkeiten voll ausnutzen. In Berlin wird das gerade versucht. Dort sind zwei junge Männer, die im Februar mit 160 durch die Innenstadt rasten und einen Mann töteten, nicht wegen Totschlags angeklagt, sondern wegen Mordes.
Letzte Woche Freitag hat der Bundesrat grünes Licht gegeben für einen Gesetzentwurf, der härtere Strafen vorsieht für illegale Raser. Die begehen dann in Zukunft keine Ordnungswidrigkeit mehr, sondern eine Straftat. Dazu war das aus Berlin Sabine Müller. Angeklagt wegen Mordes, hat sie gesagt. Das sind also zum ersten Mal diese beiden jungen Männer, von denen wir vorhin schon kurz berichtet haben und von denen einer den Rentner abends am Tauentzien überfahren hat. Halten wir also nochmal fest, so wie der Bundesrat das empfiehlt, sollen illegale Rennfahrer schlimmstenfalls hinter Gitter und sie müssen dann auch ihren Führerschein abgeben. Aber reicht das? Eine Frage, die wir mit Jens Gnieser beantworten möchten. Er ist Vorsitzender des Deutschen Richterbunds. Guten Abend.
Ja, guten Abend, Frau Thierroth.
Herr Gnieser, was denken Sie, kann man Rasern mit Gesetzen beikommen, wie in diesem Bundesratsentwurf vorgesehen?
Ja, ich denke schon. Unser Strafsystem funktioniert ja in zwei Richtungen hin. Einerseits mit Härte und Konsequenz, also mit Strafgesetzen, aber auch andererseits mit Hilfe, also mit Resozialisierung, Bewährung und Unterstützungsmaßnahmen. Es muss beides geben, Resozialisierung und Härte. Und da ist die Frage, ob unsere Gesetze insoweit ausgereicht haben bisher.
Aber Gefahren halten Raser ja nicht ab. Im Gegenteil, Gefahren locken sie erst. Das Spiel mit dem Feuer gehört einfach dazu, ist Grundbedingung und Ausgangspunkt dieser illegalen Autorennen. Sie meinen, man könnte diese Leute stoppen mit härteren Strafen?
Ja, was man natürlich zunächst braucht, ist engere Kontrollen. Die meisten Fälle, die kommen ja gar nicht vor Gericht, sondern die finden auf den Straßen statt, werden entweder nicht angezeigt oder die Täter findet man nicht. Und das ist natürlich das größte Manko an dem gegenwärtigen System.
Ist ja wahrscheinlich auch schwierig nachzuweisen.
Ja, das ist schon schwierig nachzuweisen, aber wir haben da ja Erfahrungen. Es gibt ja bisher auch schon eine Ordnungswidrigkeit des unerlaubten Autorennens und da gibt es in der Tat auch Gerichtsurteile, die dann Führerschein wegnehmen und Geldbußen verhängen. Aber das ist eben eine andere Dimension einer Ordnungswidrigkeit. Also ich bleibe dabei, man muss engmaschig kontrollieren, aber wir brauchen dann natürlich auch konsequente Strafen.
Mit kontrollieren meinen Sie, dass da mehr Polizeikontrollen sind oder mehr Blitzer aufgestellt werden beispielsweise?
Ja, Blitzer alleine würden in dem Fall sicherlich nicht helfen, sondern man bräuchte da schon Straßenkontrollen. Man weiß ja, zu welchem Zeitpunkt ungefähr Raser auf den Straßen unterwegs sind. Das kann zwar jederzeit stattfinden, aber es gibt doch Zeitzonen, in denen das vermehrt der Fall ist. Und da kann man sicherlich etwas engmaschiger noch kontrollieren, als das heute der Fall ist.
Aber selbst wenn es das gäbe, ist es möglich, jemanden beim Verstand zu packen, der ja eigentlich komplett über den Moment und das Gefühl gesteuert scheint? Jedenfalls, wenn derjenige impulsiv und kopflos aufs Gaspedal drückt, kriegt man den überhaupt noch abgehalten?
Ja, das ist eben unser Strafsystem, dass wir einerseits strafen, andererseits aber auch den Menschen nie aus den Augen verlieren. Wir wollen ihm ja gerade in einer Gerichtsverhandlung auch deutlich machen, welche Folgen aus so einer Straftat resultieren. Er wird Opfern konfrontiert, er sieht die Bilder und bei einer Bewährungsstrafe zum Beispiel hinterher muss er sich dann in Gesprächen auch noch mit dem Bewährungshelfer auseinandersetzen. Das heißt, dieser Resozialisierungseffekt, dieser Appell an den Verstand, der findet natürlich auch in unserem Strafverfahren statt.
Wenn wir jetzt an die Strafen denken und daran, sie zu verschärfen, müsste man dafür dann auch das Auto juristisch als Waffe einstufen?
Das ist nicht unbedingt der Fall, dass man es als Waffe einstuft. Es gibt ja bereits Anklagen wegen Mordes. Da ist relevant, wie das Auto juristisch eingestuft wird. Da wird es als gemeingefährliches Mittel teilweise angesehen. Ansonsten braucht man das Auto nicht als Waffe im eigentlichen Sinne einzustufen. Es reicht die Teilnahme an einem unerlaubten Autorennen.
Und in welchen Fällen gäbe es dann eine Mordanklage?
Ja, das ist eine schwierige Abgrenzungsproblematik. Da findet man hunderte von Seiten in allgemeinen Lehrbüchern zu Abgrenzung, fahrlässige Tötung, Mord. Ich muss, um jemanden wegen Mordes anzuklagen, ihm die vorsätzliche Tötung nachweisen. Das heißt, jemand muss für möglich gehalten haben und in Kauf genommen haben, dass jemand stirbt. Die Abgrenzung ist, wenn jemand darauf vertraut hat, dass es wohl gut gehen werde. Und das ist in der Praxis eine schwierige Abgrenzungsproblematik. Und da muss man sich die Tat dann genau anschauen. Im Regelfall wird heute noch wegen fahrlässiger Tötung angeklagt. Die Mordanklage ist eher die Ausnahme.
Was ist dann aber der Unterschied zu der Verschärfung, die der Entwurf des Bundesrates vorsieht? Denn wir haben ja gehört, die beiden Berliner sind ja auch jetzt schon ohne Gesetzesverschärfung wegen Mordes angeklagt.
Ja, juristisch haben wir dann immer mit Anklagen zu rechnen, wenn etwas passiert. Wenn also ein Mensch zu Schaden kommt, Körperverletzung stattfindet oder er gar verstirbt. Man kann auch anklagen, gegebenenfalls, wenn Gefahren des Todes oder der Körperverletzung eingetreten sind. Aber wenn dies alles nicht der Fall ist, dann kann man nach bisherigem Recht eben nicht nach Strafrecht verurteilen. Also man nimmt den Fall einer geraden Ausfallstraße aus einer Stadt nachts, die Straße ist breit, es gibt keine Gefährdung und es findet dort ein illegales Autorennen statt, dann handelt es sich dabei eben nach gegenwärtigem Recht nicht um eine Straftat. Und genau das will man nach dem Gesetzentwurf jetzt ändern.
Und nochmal zu Ihrem Verständnis, finden Sie das denn dann richtig, dass das als Mord gewertet werden könnte, wenn es bei illegalen Autorennen Tote gibt?
Ja, man kann das ja jetzt nur abstrakt sagen. Man muss sich in jedem Fall anschauen, was hat sich der Täter dabei gedacht? Wie sah der Einzelfall aus? Hatte er eine ganze Anzahl von roten Ampeln überfahren? Gab es schon vorher Gefährdungen von Menschen? Gab es Gefahrensituationen? Dann kann man sicherlich vertreten, zu einer Mordanklage zu kommen. Aber nehmen wir das andere Extrembeispiel. Jemand fährt bei einer roten Ampel an und nach 100 Metern passiert schon was. Und das war sein erstes Autorennen, an dem er jemals teilgenommen hat. Dann wird man sicherlich zur Fahrlässigkeit kommen. Die meisten Fälle in der Praxis liegen einfach dazwischen. Und da muss man sich genau anschauen, wie es dann juristisch zu bewerten ist. Möglich ist Mord schon durchaus.
Sie sagen ja, höhere Strafen alleine bringen nicht unbedingt was. Umgekehrt, finden Sie das gerecht und angemessen, wenn ein Raser wie der aus Köln, der im Frühling eine 19-jährige Radfahrerin getötet hat, wegen fahrlässiger Tötung nur 2 Jahre auf Bewährung bekommt?
Ja, da gebe ich mal meine Erfahrung als Richter einfach weiter. Es ist ja oft so, dass man, wenn man sich einen Fall angeschaut hat, zur Vorbereitung des Termins eine bestimmte Meinung hat, wie wird wohl die Strafe am Ende aussehen. Und da ist es fast immer so, dass ganz andere Strafen bei rauskommen, weil die Hauptverhandlung völlig anders verläuft. Man hat es mit anderen Menschen zu tun, als nach der Aktenlage da ist. Das heißt, ich warne immer davor, abstrakt die Fälle zu beurteilen, nur anhand von Zeitungsmeldungen oder vielleicht von Aktenlagen. Man muss sich wirklich die Menschen vor Ort angucken im Gerichtssaal. Wie wirken sie auf einen? Zeigen sie wirklich glaubwürdig Reue? Das sind alles wichtige Momente, die man als Richter dann eben hinzuziehen muss. Deswegen kann man zu einem solchen Fall so am Telefon dann wenig sagen, sondern man müsste sich den Fall wirklich in der Gerichtsverhandlung von vorne bis hinten angeschaut haben, um zu einer gerechten Bewertung zu kommen.
Jens Knieser, der Vorsitzende des Deutschen Richterbunds, vielen Dank. HR2, der Tag, mein Auto, meine Waffe, Krieg auf den Straßen, so haben wir die Sendung heute überschrieben. Wieder Automobile Jagd machen auf alles, was ihnen in die Quere kommt. Hat uns Hermann Hesse vorhin schon geschildert. Hören wir nochmal einen Auszug aus dem Steppenwolf. Harry Haller hat durch ein weißes Pulver Zugang zum magischen Theater bekommen. Da taucht plötzlich sein Schulfreund Gustav auf und wieder ist da diese Zerstörungswut.
Schöne Gegend, sagte ich. Sehr hübsch, wir können sie Achsenstraße heißen. Es sollen hier diverse Achsen zum Krachen kommen, Harrychen. Pass mal auf. Eine große Pinie stand am Weg und oben in der Pinie sahen wir aus Brettern etwas wie eine Hütte gebaut, einen Auslug und Hochstand. Hell lachte Gustav mich an, aus den blauen Augen listig zwinkernd, und eilig stiegen wir beide aus unserem Wagen und kletterten am Stamm empor, verbargen uns tief atmend im Auslug, der uns sehr gefiel. Wir fanden dort Flinten, Pistolen, Kisten mit Patronen. Und kaum hatten wir uns ein wenig gekühlt und im Jagdstand eingerichtet, da klang schon von der nächsten Kurve her, heiser und herrschgierig, die Hupe eines großen Luxuswagens. Der fuhr schnurrend mit hoher Geschwindigkeit auf der blanken Bergstraße daher. Wir hatten schon die Flinten in der Hand. Es war wunderbar spannend. »Auf den Chauffeur zielen«, befahl Gustav schnell. Eben rannte der schwere Wagen unter uns vorbei. Und schon zielte ich und drückte los. Dem Lenker in die blaue Mütze. Der Mann sank zusammen, der Wagen sauste weiter, stieß gegen die Wand, prallte zurück, stieß schwer und wütend wie eine große, dicke Hummel gegen die niedere Mauer, überschlug sich und krachte mit einem kurzen, leisen Knall über die Mauer in die Tiefe hinunter. »Erledigt«, lachte Gustav, »den nächsten nehme ich.« Schon kam wieder ein Wagen gerannt. Klein saßen die 3 oder 4 Insassen in den Polstern. Vom Kopf einer Frau wehte ein Stück Schleier, starr und waagrecht hinterher. Ein hellblauer Schleier. Es tat mir eigentlich leid um ihn. Wer weiß, ob nicht das schönste Frauengesicht unter ihm lachte.
Herrgott, wenn wir schon Räuber spielten, so wäre es vielleicht richtiger und hübscher gewesen, dem Beispiel großer Vorbilder folgend, unsere brave Mordlust nicht auf hübsche Damen mit auszudehnen. Gustav hatte aber schon geschossen. Der Chauffeur zuckte, sank in sich zusammen. Der Wagen sprang am senkrechten Fels in die Höhe, fiel zurück und klatschte die Räder nach oben auf die Straße zurück. Wir warteten. Nichts regte sich. Lautlos lagen, wie in einer Falle gefangen, die Menschen unter ihrem Wagen. Der schnurrte und rasselte noch und drehte die Räder drollig in der Luft. Aber plötzlich tat er einen schrecklichen Knall und stand in hellen Flammen. »Ein Fortwagen«, sagte Gustav. »Wir müssen hinunter und die Straße wieder frei machen.«
Hermann Hesse, der Steppenwolf, auf zum fröhlichen Jagen, Hochjagd auf Automobile, heißt die Inschrift der Tür des magischen Theaters, hinter der sich diese Szenen verborgen haben. Wer bremst, verliert. Das ist inzwischen vielerorts die Logik der Straße. Und zwar bei weitem nicht nur, wenn es um illegale Autorennen geht. Die Verkehrsdichte hat in den vergangenen Jahrzehnten zugenommen. Der Platz wird also immer begrenzter für alle, die sich da tummeln. Für Autofahrer, Radler, Motorradfahrer und Fußgänger. Und während in den 70er Jahren die Planer noch für einen einsamen Radfahrer alle 10 Minuten geplant haben mögen und für ein paar VW-Käfer, haben wir inzwischen, jedenfalls in den Großstädten, mehr Radler und immer dickere, größere, höhere, breitere, kurz unübersichtlichere Autos, wie zum Beispiel SUVs, die die Straßen verstopfen. Panzerartige Mutti-Taxis, deren Fahrerinnen ihre Kinder natürlich nur ganz exakt und ganz genau vor dem Schuleingang rauslassen, keinen Meter weiter hinten. Beobachtet hat das Jutta Nieswand in Frankfurts betuchtem Holzhausenviertel vor der privaten Kantschule.
Marlon Gemper ist 9 Jahre alt. Er besucht die Holzhausen-Schule in Frankfurt. Auf seinem Schulweg muss er an der Kant-Schule vorbei. In der Regel fährt er mit dem Rad. Doch das ist nicht ganz ohne.
Die meisten bringen ihre Kinder einfach zu der Kant-Schule und dann fahren die einfach weg. Aber ich habe auch schon mal erlebt, dass ich da durchgefahren bin und ein Auto ist einfach nach hinten gefahren.
Der hat mich einfach nicht gesehen. Der hat halt nicht gebremst. Ich musste bremsen.
Zum Glück ist Marlon mit dem Schrecken davongekommen. Sein Vater Lorenz Gemper ist aktiv in der Initiative Sicher in die Schule, der Holzhausen-Schule. Sie hat sich umgeschaut nach den Gefahrenstellen für Schüler unterwegs, zum Beispiel an der Kant-Schule. Immer wieder hat Lorenz Gemper die Eltern hier in den Autos angesprochen, wenn sie auf dem Bürgersteig geparkt haben. Doch die Reaktionen waren nicht immer freundlich.
Ich habe es sehr versucht, sehr freundlich und habe gesagt, ja, ich mache mir Sorgen um die Kinder. Und dann kam halt einige Mal, ja, ich muss jetzt hier parken, weil ich will nicht einmal um den Block fahren. Also es war sehr aggressiv.
Lorenz Gemper schaut am frühen Morgen auf die Straße vor der Kantschule, während die schweren Autos vorbeifahren. Einen Fahrer winkt er freundlich, aber bestimmt weg. Der SUV dreht ab und fährt weiter.
Das Auto, der fährt jetzt weg, der wollte hier parken, mit Handy telefoniert, in der Hand, hier kommt ein Kind. Also die Situation kann schon gefährlich sein, ne? Weiterhin. Und vielleicht muss man auch was mit Schülerlotsen machen. Vielleicht muss auch die Schule mal sagen, der Direktor, wir stellen hier morgens mal ein paar ältere Kinder hin, die einfach mal eine Viertelstunde aufpassen, dass hier kein Kind umgefahren wird.
Immerhin hat die Initiative Sicher in die Schule schon etwas erreicht. Mit viel Druck auf die Stadt Frankfurt und die Schulleitung. Es sind Poller aufgestellt und Markierungen gesetzt worden, sodass die Autos dort nicht mehr parken können. Damit können die Kinder besser über Gehwege und Fußübergänge gehen. Doch es hat hier auch schon unschöne Szenen gegeben.
Weil ich für diese Sicher in die Schule, für die Aktion fotografiert habe. Und dann habe ich mich hingestellt, ein bisschen näher fotografiert. Und der Autofahrer hat das gesehen und ist voll angefahren und echt nur ein paar Zentimeter vor mir stehen geblieben und dann weggerast im Endeffekt und hat mich fast umgefahren. Also es war schon eine heftige Situation.
Und nicht nur an der Kant-Schule ist es gefährlich, sondern auch an der Holzhausen-Schule. Zwar sind hier inzwischen auch Poller aufgestellt worden, doch gänzlich beseitigt ist der morgendliche Auflauf noch nicht, sagt Lorenz Gemper jetzt vor der Holzhausen-Schule.
Oft ist es wie jetzt, 8:45. Die Eltern sind gestresst, die sind zu spät dran, haben Angst, dass ihr Kind zu spät kommt. Und dann halten sie. Und dann natürlich, wenn jemand kommt und denen sagt, dass es das nicht in Ordnung ist, dann nehmen sie das persönlich bzw. denken, sie haben das Recht und erwarten eigentlich von der Schule, dass die Schule verantwortlich ist für Parkplätze.
Kerstin Rosanke ist Konrektorin an der Holzhausen-Schule. Hat sie Eltern im Auto mal angesprochen, dann hat sie immer wieder die täglichen Ausreden gehört.
Ja, ich bringe ja nur hier 5 Minuten mein Kind hin, ich fahre ja sofort wieder weg, aber da sind derzeit natürlich noch 5 andere vorbei müssen, kam da nicht so an. Also das ging dann eher so nur drum, ich muss jetzt hier kurz parken. teilweise sind dann die Fahrradfahrer natürlich aggressiv, weil die fast über den Haufen gefahren werden. Das sind alles so Sachen, wo einfach überhaupt keine Rücksicht genommen wird, sondern jeder nur ich.
Jutta Nieswand über »Ich denke nur an mich und mein Kind auf der Straße« und wir haben gelernt, das gibt es in allen sozialen Milieus. Aggressivität im Straßenverkehr ist also offenbar ganz allgemeines Phänomen, ein Massenphänomen. HR2, der Tag, mein Auto, meine Waffe, Krieg auf den Straßen, so heißt heute unser Thema. Warum aber kriegen wir uns ausgerechnet auf der Straße so schnell in die Haare? Diese Gereiztheit und dieses sofort an die Decke gehen, wenn uns zum Beispiel mal wieder einer nach einer halben Stunde quälender Suche den Parkplatz vor der Nase wegschnappt. Darüber habe ich mit Dr. Jens Schade gesprochen. Er arbeitet als Verkehrspsychologe an der Uni Dresden. Und ich habe ihn gefragt, ist der Straßenverkehr ein Ort, wo es nochmal drastischer zur Sache geht? Im Büro halten wir uns vielleicht noch ein bisschen mehr zurück, aber auf der Straße fallen dann die Hüllen?
Naja, so generell kann man das sicherlich nicht sagen. Aber Fakt ist natürlich, dass im Straßenverkehr, was ja ein Raum ist, der begrenzt ist und wo es viele Verkehrsteilnehmer gibt, die alle auch teilweise unterschiedliche Interessen haben, natürlich immer wieder auch, ja, manchmal eben auch sogar eben bis hin zur Gewalttätigkeit eben Konflikte gibt.
Würden Sie denn auch sagen, diese Aggression auf der Straße ist vielleicht ein Ausdruck einer allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, nämlich, dass wir immer Erster sein wollen in der Pole Position und dass uns dann ein Zacken aus der Krone bricht, wenn wir den anderen mal vorlassen oder Rücksicht nehmen?
Naja, klar. Sei es in der Schule oder auch im Berufsleben, gibt es immer Konkurrenz und das ist, drückt sich auch in der Straße aus. Aber das ist natürlich die Frage, wie sich das dann ausdrückt. Und dort kann es natürlich dann Unfälle geben, Leib und Leben bedroht. Von daher ist das ein Problem. Und natürlich, Geschwindigkeit, Erster zu sein, wird in allen Lebensbereichen hoch angesehen.
Das heißt, auf der Straße haben wir dann endlich mal die Chance, ganz unverhüllt das Alpha-Tier zu sein. Vielleicht ja auch so wie im Internet, wo unser Gegenüber uns ja, sagen wir mal im Chat, wahrscheinlich auch fremd ist und wir dann theoretisch glauben, auch so richtig ausholen zu können.
Naja, das sind so Bedingungen im Straßenverkehr, also zum Beispiel Anonymität. Wir kennen die anderen Personen nicht. Dann ist das auch durch die Fahrzeuge häufig, dann sind das nur noch Objekte. Das sind sicherlich Bedingungen, die aggressives Verhalten erleichtern und ermöglichen. Und tatsächlich gibt es da eine gewisse Analogie auch zum sogenannten Troll im Internet.
Warum macht uns die Straße denn überhaupt so aggressiv? Also wenn wir jetzt zum Beispiel im Stau stehen, nicht weiterkommen, eingeschlossen sind in unser Auto, wenn wir vor Ungeduld am liebsten schreien würden oder ins Lenkrad beißen, hat das dann auch was mit Kontrollverlust zu tun oder mit so einem Gefühl von Ohnmacht?
Naja, solche Fälle mag es sicherlich geben. In der Regel ist das natürlich nicht so der Fall. Es gibt ja auch manchmal Fälle, wo Stau auch auf etwas Positives erlebt wird. Die Zeit in meinem Auto, ganz in Ruhe, den Familienärger hinter mir. Diese Situation kann es auch geben. Aber natürlich ist es so, dass wir zu Terminen müssen, Zeitdruck haben und dann irgendwelche Störungen auftreten, wo wir häufig auch noch nicht mal deren Gründe kennen oder der Auffassung sind, dass Nachlässigkeiten sind, sei es der Stadt oder irgendwelche Behörden, die da was vielleicht nicht gemacht haben, sodass man eben den Ärger und die Schuld immer auch bei anderen findet. Und dann gibt es sicherlich Situationen, wo man auch wirklich wütend wird. Und wenn man dann nicht in der Lage ist, ja, das so abzubauen, dass man nicht die Verkehrssicherheit gefährdet, ja, das kommt halt auch nicht immer vor.
Die Schuld bei anderen findet, sagen Sie, gehen da vielleicht auch die Selbst- und die Fremdeinschätzung auseinander? Ich kenne es ja auch, wenn ich jetzt auf dem Fahrrad sitze, dann empfinde ich die Autofahrer als frech und rücksichtslos. Und als Autofahrer ist das dann genau umgekehrt. Da kommen mir dann wiederum die Radfahrer besonders dreist vor.
Ja, das ist tatsächlich ein allgemeiner Befund aus der Psychologie. Nennt sich auch fundamentaler Attributionsfehler. Einfach, dass man sozusagen man selbst, sein eigenes Handeln ist für einen selbst klar. Aber das, was die anderen machen, das ist mir natürlich nicht bekannt. Und in der Regel ist es dann so, wenn ich dann eine Verhaltensweise beobachte, interpretiere, also ich sie als aggressiv, aber wenn ich sie selber zeige, dann war sie natürlich überhaupt nicht aggressiv gemeint. Und das ist so ein typischer Fehler, den wir sehr häufig begehen. Nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen.
Wenn wir jetzt die Straße als Revier sehen, das ich verteidigen muss, das ich ausbauen muss, so geht das doch eigentlich auch vielen von uns, wenn wir mal ehrlich sind. Was raten Sie uns denn in so einer Situation, wenn dann die Aggression und die Wut kommt? Sollen wir dann den Ärger einfach schlucken?
Naja, am besten ist es natürlich, dass es gar nicht erst so weit kommt. Ich meine, das Einfachste ist, zumindest bei wichtigen Fahrten, vorher auch einfach die Zeit dann einzuplanen. Es kann immer irgendwelche Störungen geben, das weiß jeder Autofahrer und auch jeder andere Verkehrsteilnehmer, auch ÖV-Nutzer, also öffentlicher Verkehrsnutzer. Das kann immer passieren und da sollte man einfach sich einen Zeitpuffer haben, sodass man ein paar Minuten Verspätung dann auch leicht ertragen kann. Und das andere ist sicherlich so, dass man auch immer überlegt, wie nimmt das der andere wahr? In welcher Rolle befindet der sich eigentlich? Also das kann ein Psychologe leicht fordern, ist natürlich in der Situation immer schwer dann umzusetzen. Aber das kann jeder so schön ausprobieren, wie Sie es gerade dargestellt haben, eben halt mal am Wochenende mit dem Fahrrad und dann wieder in die andere Rolle. Und dann erlebt man sich selbst, wie eben dann sozusagen diese Sichtweisen sich verändern.
Brauchen wir denn sowas wie eine andere Form von Verkehrserziehung? Es wäre zum Beispiel auch denkbar, dass es dann so wieder Auffrischungskurse gibt für Autofahrer.
Ja, es gibt ja viele Angebote, Verkehrswacht und Deutscher Verkehrssicherheitsrat und so weiter, die da auch sehr viel machen. Aber natürlich ist es ja so, dass die meisten Autofahrer ja tatsächlich am Ende ja doch nicht aggressiv fahren, sondern meistens ist es dann eine bestimmte Gruppe, die da besonders auffällt. Und diese Problemgruppe vielleicht, die man eher mit anderen Mitteln dann versucht anzugehen, die lassen sich dann durch solche weichen Maßnahmen meist nicht erreichen.
Dr. Jens Schad, der Mitarbeiter an der Uni Dresden beim Lehrstuhl für Verkehrspsychologie. Aber ein paar wenige fallen auf und verhalten sich nach ihren ganz eigenen oder eigenwillig ausgelegten Regeln. Hören wir nochmal eine Passage aus dem Steppenwolf. Inzwischen hat sich Dora Harry und Gustav angeschlossen. Gemeinsam streifen sie von Tür zu Tür durch das magische Theater und wieder haben sie es auf Automobile abgesehen.
Dora, sagte ich, können Sie mit Flinten umgehen? Sie konnte es nicht, aber sie lernte von uns, wie man ein Gewehr lädt. Zuerst war sie ungeschickt und riss sich einen Finger blutig, heulte und verlangte englisches Pflaster. Aber Gustav erklärte ihr, es sei Krieg und sie möge zeigen, dass sie ein braves, tapferes Mädel sei. Da ging es. »Aber was soll aus uns werden?« fragte sie dann. »Ich weiß nicht«, sagte Gustav. »Mein Freund Harry hat hübsche Frauen gern. Er wird ihr Freund sein.«
»Aber sie werden mit Polizei und Soldaten kommen und uns tot machen.«
»Polizei und dergleichen gibt es nicht mehr. Wir haben die Wahl, Dora. Entweder bleiben wir ruhig hier oben und schießen alle Wagen zusammen, die vorbei wollen. Oder wir nehmen selber einen Wagen, fahren davon und lassen andere auf uns schießen. Es ist einerlei, welche Partei wir ergreifen. Ich bin fürs Hierbleiben.« Unten war wieder ein Wagen. Hell tönte seine Hupe herauf. Er war bald erledigt und blieb, die Räder zuoberst, liegen. »Komisch«, sagte ich, »dass das Schießen so viel Spaß machen kann. Dabei war ich früher Kriegsgegner.« Gustav lächelte. »Ja, es sind eben gar zu viele Menschen auf der Welt. Früher merkte man es nicht so. Aber jetzt, wo jeder nicht bloß Luft atmen, sondern auch ein Auto haben will, jetzt merkt man es eben. Natürlich ist das, was wir da tun, nicht vernünftig. Es ist eine Kinderei, wie auch der Krieg eine riesige Kinderei war. Später einmal wird die Menschheit lernen müssen, ihre Vermehrung durch vernünftige Mittel im Zaum zu halten. Vorderhand reagieren wir auf die unerträglichen Zustände ziemlich unvernünftig, tun aber im Grunde doch das Richtige. Wir reduzieren.«
Es war schon eng auf der Straße beim Steppenwolf. Inzwischen ist es noch enger geworden, jedenfalls in den Straßen der großen Städte. Und wo es eng wird, gehen sich Menschen an die Gurgel. Zum Beispiel, weil sie Erster auf der Straße sein wollen, wie wir das eben mit Jens Schade besprochen haben. Weil es ihnen auf einmal ums Prinzip geht, nämlich sich durchzusetzen wie im echten Leben. Das ist nicht nur ein Phänomen bei Autofahrern. Hier ist es besonders deutlich, wenn alle Stoßstange an Stoßstange fahren, bei Tempo 100 und dann schert plötzlich einer aus ohne Blinksignal. Aber Hand aufs Herz, das gibt's auch bei Radfahrern. Da wird auf schmalen Fahrradwegen überholt, bis es kracht. Da wird links an Autos, die im Stau feststehen, in atemberaubendem Tempo vorbeigezogen, tief im toten Winkel der Pkw-Fahrer. Eine Mischung aus Kamikaze und Ego-Booster. Hier komme ich, freie Fahrt für freie Radler. Bettina Ritter über Radeln nach ganz eigenen Regeln.
Dass sie einige Verkehrsregeln ignorieren, das geben viele Radler zu. Dass sie Kampffahrer sind, nur wenige. Julius ist einer von ihnen.
Wenn ich es wirklich eilig habe und schnell sein will, dann bin ich auch mal Kampffahrer. Ja. Zum Beispiel, wenn es schön Stau gibt oder so, halt in der Mitte durch und voll Stoff zwischen den Autos durch. Hoffen, dass die Ampel dann da vorne gerade grün wird, wenn man kommt. Und wenn sie dann gerade grün wird, dann halt schnell rüber und vor den Autos möglichst durch. Weil zwischen den Autos, während die losfahren, sein ist zum Beispiel so eine Sache. Das ist dann doch eher eine der eher gefährlichen Situationen, in die man sich dann so begibt, wenn man sich, sage ich mal, Kampffahrer nennt.
Manchmal ist das ja auch eine Sache der Wahrnehmung, was einer als Straßenkämpfer sieht. würde ich sehen, vielleicht als einen unheimlich schnell fahrenden, souveränen Fahrradfahrer, der sich an die STVO hält, aber halt sehr forsch fährt.
Eva-Maria Scheel, die Vorsitzende des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs ADFC in Berlin, findet, Ausdrücke wie Kampfradler tun der Diskussion nicht gut. Sie heizen die Stimmung weiter an. Um die Situation zu befrieden, fordert sie bessere Radwege. Und zwar auf der Straße. Denn der größte Konfliktpunkt zwischen Fahrrad- und Autofahrern sind Radwege, die auf dem Bürgersteig anfangen und dann plötzlich auf der Fahrbahn der Autos enden. Davon gibt es in deutschen Großstädten eine Menge.
Ich fahre eine Seitenroute. Da ist auf der rechten Seite noch ein roter Radweg. Der ist nicht mehr benutzungspflichtig. Die Benutzungspflicht wurde aufgehoben. Das heißt, die blauen Schilder sind abgebaut. Ich fahre also nach STVO auf der Straße, werde jeden Morgen angehupt. Die Autofahrer kurbeln die Fenster runter, schreien mich an, schneiden mich. Also das ist wirklich das, was ich fast jeden Tag erlebe.
Wie viele Radler fährt auch Eva-Maria Scheel auf der Straße weiter. Nicht aus Trotz, sondern weil viele alte, schlecht instand gehaltene Radwege oft in miserablem Zustand sind. Von Baumwurzeln unterwachsen, huckelig und so ungenügend gekennzeichnet, dass Fußgänger den Radlern immer wieder überraschend vor den Lenker laufen.
Bettina Ritter über die Ausweitung der Kampfzone und den Kampfradler, den gibt es nämlich auch. Sittenverfall, also wohin wir auf der Straße schauen. Heinrich Strößenreuter ist der ultimative Radfürsprecher, früher Bahnmanager, dann bei Greenpeace, heute Verkehrsberater und Initiator des Berliner Volksentscheids, der die Hauptstadt durch Gesetze dazu zwingen will, fahrradfreundlich zu werden. Da ist die erste Stufe geschafft. Sie hatten 6 Monate Zeit für 20.000 Unterschriften. Sie haben aber in nur 3 Wochen 100.000 Unterschriften zusammenbekommen. Nun folgt bald ein Antrag auf Volksbegehren. Über diese Initiative sprechen wir gleich auch. Zunächst die Frage an Sie, Herr Strößenreuter. Die Straßen in den Städten werden immer enger, weil sich da immer mehr Verkehrsteilnehmer tummeln und in die Quere kommen. Dazu eine Zahl. Inzwischen sind in Deutschland 1,5 Millionen mehr Autos zugelassen als vor 10 Jahren. Hat der Radfahrer vielleicht gar keine andere Chance, um sich gegen das ungleich PS stärkere Auto durchzusetzen, als mit Frechheit zu kontern?
Ich glaube, Frechheit ist das nicht, sondern dieses Gefühl, diskriminiert zu werden, also nicht den Platz zu kriegen, nicht eine Infrastruktur zu bekommen, die für den Autoverkehr passt. Also Autofahrer kriegen eine Autobahn, weil man da schnell vorankommen kann. Aber für Radfahrer hat man das Gefühl, man wird an den Rand gedrängt. Man kriegt die grüne Welle, für Autofahrer ist für uns die rote Welle und irgendwann reicht es einem dann irgendwie. Und das führt tatsächlich zu Unmut. Ganz zu schweigen von den ganzen Unfällen, Leichtverletzte, Schwerverletzte und leider immer halt auch Tote.
Aber vorbeidrängeln zwischen den Autos, das letzte kleine bisschen Platz ausnutzen, ohne Klingeln, ohne Handzeichen und dann ab als erster rüber über die noch rote Ampel, bevor die Autoschlange dann auch folgt. Ist da der Fahrradfahrer inzwischen nicht genauso schlimm wie der Autofahrer?
Ich glaube, Deppen gibt es überall, ob die zu Fuß unterwegs sind, mit dem Fahrrad oder im Auto. Also das Verhältnis ist da, glaube ich, relativ gleich. Die Auswirkungen von den Autofahrern sind ungleich gefährlichere. Die von den Radfahrern sind auch immer noch gefährlicher als die von Fußgängern. Insofern, der Schwächste ist am Schluss der Fußgänger. Für den ist aber schon viel mitgedacht worden. Der Radfahrer, der Radverkehr, die Flächen für den Radverkehr. Das ist die politische Priorität, wo viel getan werden muss.
Sie möchten ja nun mit Ihrem Volksentscheid erreichen, dass Berlin ein Netz schafft aus sicheren Fahrradstraßen, dass es Radschnellwege gibt, dass die Kreuzungen sicherer umgestaltet werden. Aber der Raum in der Stadt ist ja äußerst knapp. Wo soll da abgeknapst werden? Das geht doch dann automatisch zulasten der anderen, also der Autofahrer.
Ja, das muss es auch. Also wir haben beispielsweise in Berlin 3% der Fläche für Radfahrer, 20-mal mehr für Autofahrer und da sind die Parkflächen natürlich mit dabei. Das ist ja irgendwo eine Art von Privatvergnügen im öffentlichen Straßenraum und viele Autos bewegen sich in Berlin gar nicht mehr. Wenn wir da ein bisschen mehr Platz kriegen können für den Radverkehr, dann wäre tatsächlich allen geholfen. Letztendlich ist der Volksentscheid vor allem was für Autofahrer, denn es gibt ganz, ganz viele, die gerne Rad fahren würden, sich aber nicht trauen, weil es so ruckig da draußen im Verkehr ist. Wenn wir die jetzt also aus dem Auto rauslocken könnten, aufs Fahrrad, dann würden viele Autofahrer, die heute im Stau stehen und aufs Auto angewiesen sind, hätten dann wieder ein bisschen mehr Freifahrt. Das ist eigentlich die Kernidee.
Also Sie hätten gerne sowas wie Shared Space, wie in den Niederlanden. Es gibt ja überhaupt ganz gute, mutige Beispiele oder auch in Deutschland, wenn wir uns Münster anschauen. Da gibt es auf ungefähr 300.000 Einwohner 460 Kilometer Radwege. Es gibt hier 16 Fahrradstraßen. Es gibt an den Ampeln Schleusen, die dazu führen, dass man sich als Radfahrer direkt vorne hinstellen kann, vor die Autos und sich dann nicht durchschlängeln muss. Warum wird da in Münster weiter und größer gedacht? Warum sind da andere Städte nicht so weit?
Also in Münster ist es eine längere Geschichte. Man hat sich so nach und nach dran gewöhnt und da fahren einfach sehr viele Menschen sehr gerne Fahrrad. Und hier haben wir in Berlin beispielsweise bislang einen SPD-geführten Senat gehabt, der eher auf Autopolitik setzt und das Fahrrad also maximal am Wochenende für die Freizeit benutzt. Tatsächlich haben wir inzwischen einen Radverkehrsanteil von 20-25% in der Innenstadt. Autofahrer sind die absolute Minderheit, aber Verkehrspolitik wird immer noch fürs Auto gemacht. Und da wollen wir halt umsteuern. Da soll es in eine Richtung gehen, dass wir wieder sicher und entspannt alle Rad fahren können, dass Autofahrer umsteigen können und dann ist eigentlich allen geholfen.
Und wie muss dann die Stadt aussehen, beziehungsweise die Straße, damit Radler und Autofahrer da in Frieden fahren können?
Das sind ganz angemessene Dinge, wie beispielsweise 2 Meter breite Radwege an allen Hauptstraßen mit einer Längsbarriere abgeteilt. Dann fühlen sich auch alte Menschen oder Kinder beispielsweise dort wohl. Fahrradstraßen, also separierte Radschnellwege, die die Pendler aus den Außenbezirken mit reinbringen. Das sind so ein paar ganz angemessene Dinge. Genauso wie genügend Radabstellplätze oder eine Sonderkommission bei der Polizei, die sich um das Thema Fahrraddiebstahl kümmert. Also wir fordern keine radikalen Utopien oder sonstige Geschichten, sondern einfach das, was ein angemessener Radverkehr erfordert, was in anderen Städten längst gang und gäbe ist. Und das ist das, was wir hier im Volksentscheid versuchen durchzusetzen.
Heinrich Strößenreuther war das, Fahrradaktivist, der mischt die Berliner Verkehrspolitik auf. Vielen Dank. Nun haben wir heute Abend viel gesprochen über Autofahrer und Radfahrer und wie die sich in die Quere kommen. Alles schon mal passiert, auch uns, diese Wutausbrüche und Aggressionen auf den, der uns schneidet oder ausbremst und uns damit unseres Willens und unserer Kontrolle beraubt. Eine Gruppe haben wir aber heute Abend etwas stiefmütterlich behandelt, die Fußgänger. Wie ist das auf den Straßen, umzingelt von Gefahrenquellen, wenn man blind ist, wie unser Kollege Thorsten Schweinhardt? Ausgeliefert? Von wegen. Er schildert uns, wie auch ein Blindenstock kreativ genutzt werden kann.
In jedem Blindenstock steckt eine Waffe. Und ich bin bereit, sie zu benutzen. Gegen wen? Gegen alle Sehenden, die dieses Prädikat überhaupt nicht verdienen, weil sie nie hingucken. Die mich umrennen, mir rücksichtslos über den Stock trampeln, mir mein so wichtiges Hilfsmittel verbiegen und unbrauchbar machen. Nach so manchem Gang durch die Stadt hatte ich keinen Langstock mehr, sondern ein Gebilde, das man problemlos als moderne Kunst in der Frankfurter Schirn hätte aufhängen können. Benutzt eure Augen, dafür habt ihr sie, und wenn nicht, gibt's demnächst Dresche, dass ihr nur noch Sterne seht. Selbst dann seht ihr immer noch mehr als ich. Ich bin auf alles vorbereitet. Ich habe das Seminar Selbstverteidigung mit dem Blindenstock gebucht. Kein Witz, das gibt's wirklich. Und ich habe mir die besten Filme zum Thema kommen lassen. Der blinde Samurai und den chinesischen Klassiker Die blinde, schwertschwingende Frau. Eine wichtige Lektion: je mehr Menschen auf einem Haufen zusammenstehen, desto leichter sind sie mit dem Langstock zu treffen. Das ist sehr hilfreich, wenn mir mal wieder eine Traube von schnatternden Sehenden jeden Umweg und Durchgang blockiert. Sehende von der Sorte, die auch dann nicht zum Weitergehen zu bewegen sind, wenn man ihnen den weißen Stock mit Anlauf in den Hintern rammt. Wobei ich das demnächst genauer ausprobieren werde. Aus dem Weg, gluckt euch gefälligst woanders zusammen, nicht gerade auf dem Leitstreifen, der mich am Bahnhof zum richtigen Gleis führt. Ich warne euch, auch über mich wird gerade ein Film gedreht, Leichen pflastern seinen Weg. Gut bin ich auch bei Gewalt gegen Sachen. Wenn mal wieder Autos den Gehweg zuparken, schlängle ich mich nicht mehr auf dem letzten freien Nanometer durch. Ich liebe den Sound von Kohlefaser auf Blech. Wer sein Auto im Radius meines pendelnden Stockarmes parkt, bettelt um Beulen. Wer dann noch mit Sachbeschädigung kommt, dem sage ich mit Unschuldsmiene: Tut mir leid, ich wollte mich nur orientieren. Noch heimtückischer als Fußgänger sind übrigens Radfahrer. Ein Fahrrad ist schneller und vor allem leiser als laufende Füße, so dass mir viel weniger Zeit zum Ausweichen bleibt. Aber gerade hier ist der Blindenlangstock ein probates Mittel zur Selbstverteidigung. Hütet euch, ihr Reiter auf euren Drahtrössern. Der Ritter von der weißen Lanze ist wieder unterwegs und hebt euch aus dem Sattel wie einst Ivanhoe beim großen Turnier. Mein Stock fliegt schneller als der Schall eurer Klingel. Aber was fantasiere ich von ritterlichen Heldentaten und fairen Zweikämpfen in Zeiten rasender Autos? Fahrend sind sie wenigstens so laut, dass man sie gut hören kann und orten. Wahrscheinlich werde ich noch eine Welt voller Elektroautos erleben. Schonend für die Umwelt, brandgefährlich für Blinde, denn man hört sie kaum noch. Nicht umsonst lautet mein Lieblingsblindenwitz folgendermaßen. Warum haben alle Blinde einen weißen Stock dabei? Na, damit man sie leichter unterm Auto vorziehen kann.
Thorsten Schweinhardt über den Blindenstock als Waffe. Über Alphatiere auf der Straße haben wir heute berichtet, über Rüpel, Radler und rasende Ritter. Da ist die Straße aber auch nur ein Abbild des wahren Lebens. Und so wünschen wir Ihnen, sollten Sie unterwegs sein, kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.